Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir hören weiter von den Gedanken des Paulus, die er hinsichtlich Israel schreibt, in Römer 10. Brüder und Schwestern, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, sondern suchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist das Gesetz des Ende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Herr, segne dieses Wort an unser aller Herz.
Amen.
Liebe Gemeinde, das Heil kommt aus Jerusalem. So ruft es die Bibel und insbesondere auch Paulus auch heute zu. Und wir haben einen Tag im Jahr gewidmet, dass wir uns besonders dem Schicksal Israels gedenken, klagen mit Israel über die zweifache Zerstörung und hoffen mit Israel auf ihr Heil. Uns Christen, die wir uns als das neue Israel sehen, uns ist das Heil anvertraut, damit der Tag kommen kann, in dem wir es Israel sozusagen zurückgeben können. Fragen wir die Juden allerdings heute, so sehen sie das ein bisschen anders. Sie sagen, der Tag wird kommen, an dem das Gesetz wieder aufgerichtet wird, an dem die Völker zu den Juden wieder zurückkommen werden und das Heil Gottes wird anbrechen, das Reich Gottes wird kommen an dem Tag, an dem wenigstens alle Juden das Gesetz halten werden. Am Ende der Tage, so hoffen es die Juden, wird Jerusalem wieder Mittelpunkt der Erde werden. Es wird ein Friedensreich geben, alle Menschen werden die Juden fragen, wie man richtig vor Gott lebt. Sie werden die Völker lehren, denn das Heil kommt hin von Jerusalem. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich in diesen kurzen einleitenden Aussagen mehrmals von der Hoffnung für Israel geredet habe. Aber ich habe auch unterschieden zwischen Israel und den Juden. Israel, so nebenbei erwähnt, Israel ist das heilsgeschichtliche auserwählte Volk Gottes. Davon redet Paulus, er ist ein guter alttestamentlicher Kenner, er weiß, wovon er redet, und er unterscheidet sie von den Juden als ethnisches Stammesvolk. Nur so kann er Israel als Heilsvolk in der ganzen Welt auch sehen und erkennen. Wie wir sagen dürfen, wir Christen sind ja auch das neue Israel, das Volk des Heils im rechten Verhältnis zu Gott. Juden waren eben Juden als eine Nation. Damals für Paulus auch eine Rasse, die Nachkommen von den 12 Stämmen. So sagen wir ja auch heute, zum Beispiel unterscheiden wir zwischen Christen, haben einen spezifischen Glauben, aber sie kommen aus allen Nationen und Rassen. Wir unterscheiden Christen von Nichtchristen, Namenschristen sozusagen. Zwischen, und jetzt muss ich das ungemütliche Wort einfügen, wahrhaft gläubigen Christen und andersgläubigen Leuten, die nur dem Namen nach sich als Christen bezeichnen. Also solche, die sich zwar noch in der Kirche taufen lassen und heiraten, aber sonst wenig mit der Kirche am Hut haben. Sogenannte U-Boot-Christen, die nur dann und wann einmal auftauchen. Sie finden das Christentum eine nette Tradition, vielleicht auch als eine gute Tugend, eine notwendige Morallehre. Aber sie denken, den ganzen Krimskrams mit Jesus, mit Kirche und Glauben, mit dem neuen Sein in Christus, das ist so ein bisschen übertrieben, unnötiger Ballast. Also so unterscheiden auch wir zwischen Christen und Namenschristen. So vielleicht ist der Vergleich auch da zwischen dem alten Israel und dem neuen Israel. Wo Gott mit dem alten Israel einen Heilsweg gegangen ist, aber sie wollten den Weg mit Gott nicht mehr weitergehen. jedenfalls nicht so, wie Gott ihn sich gedacht hatte und insbesondere in Jesus Christus dann dargestellt hatte. Wo man namens Christen oft als etwas gleichgültige Leute beschreiben würde, würde Paulus sagen, dass als Israel übereifrig geworden ist, sie suchen ein Heil, aber wie gesagt, eben nicht wie Gott es sich gedacht hatte. Sie suchen ein Heil, an dem sie selber mitwirken können. Und Gottes Taten und Gott selbst wird dabei in den Hintergrund geschoben. Das Heil kommt aus Jerusalem, jawohl. Aber auch da, was gibt es da heute zu sehen? In dem jetzigen Jerusalem. Kriege, Auseinandersetzungen, kein Friede, kein Heil. Und so steht der Name Israel heute auch, der Name Jerusalem auch heute symbolisch für beide Wege. Das Jerusalem, das sich Gott gedacht hatte, ist die Stadt des Friedens, wohin die ganze Welt strömen werde, um Gott zu finden. Aber das irdische, jetzige Jerusalem ist unruhig, ist zerstritten, mit sich selbst uneins. Und so bleibt nur noch die Hoffnung, dass Gott irgendwann auf diesem irdischen Jerusalem politischen Frieden bringen wird. Ihr versteht diese Unterscheidung? Jerusalem, aus Israel kommt das Heil, ja. Aber es ist nicht das Heil, das die Juden bringen werden, also das ethnische Volk. Und auch nicht das Heil, das einzige Heil, wofür tausende Soldaten kämpfen, sich jetzt einsetzen, nicht das Jerusalem, nicht das, was sie jetzt bringen. Jerusalem, wie Gott es sich gedacht hat, ist also ein theologischer Ort, ein Begriff, ein Ort des Friedens geworden. Wir Christen glauben, dass dieser Ort eben Jesus Christus ist, kein geografisch festgelegter Ort, sonst, wenn es der geografische Ort sein würde, müssten wir alle da nach Golgatha gehen, da zu der Metropole Jerusalem, dann müssten wir auch dahin fahren, müssten wir auch uns für das Heil für Jerusalem da auch einsetzen. Wie es ja auch viele Male in der Kirchengeschichte passiert ist, wie zum Beispiel in den schrecklichen Kreuzzügen im Mittelalter. Wie gesagt, auch mit der Bezeichnung der Juden als ethnisch-religiöses Volk muss man vorsichtig umgehen. Sonst rennt man mit blindem Unverstand in den Wahn. Man müsste doch die Juden auch heute noch strafen, da sie doch den Christus gekreuzigt haben. Und so gab es in der Geschichte viele Beispiele der Judenverfolgung, weil sie ja nun angeblich das Heil Christus nicht annehmen wollen. Nein, die Tatsache, dass die Juden Jesus verworfen haben, um ihr eigenes Heil zu erarbeiten. Diese Tatsache ist genauso bei uns vorhanden, wie auch bei allen ethnischen Völkern und Nationen. Also wenn Paulus von dem alten Israel spricht, so spricht er von jeglichem Versuch, das Heil ohne Christus zu erlangen. Und das tun wir doch auch das Gleiche, wenn wir das Heil ohne Christus suchen. Ist Israel, Alt-Israel doch für uns ein Vorbild, für uns, wie wir es nicht machen sollen. Wo also liegt die Gefahr? In welcher Hinsicht ist Alt-Israel ein Vorbild, wie wir es nicht machen sollen? Nun, dafür müssen wir uns das Bild von Gott klar vor Augen führen. Was ist denn das Heil? Das ist für uns Lutheraner hoffentlich nicht zu schwer zu erkennen, denn immer wieder hören wir es doch auch im Unterricht, hier von der Kanzel. Wir reden von der rechten Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium. Der Weg des Heils nach dem Gesetz ist der Weg der Forderung, der Leistung und Belohnung. Nun, so geht es ja auch in dieser Welt zu. Gute Arbeit verdient guten Lohn, nicht wahr? Leistest du was, dann bist du was, dann hast du Ansehen vor den Leuten und Ehre. Aber bist du faul, wirst du bald Not leiden. Also du kriegst das, was du tust. Auf Gott übertragen heißt das, wenn du die 10 Gebote und alle Vorschriften folgst, dann wirst du Segen und Heil von Gott empfangen. Ignorierst du die Gebote und bist du ungehorsam, darfst du Strafe und Verdammung erwarten. Gott ist heilig und fordert darum von seinem Volk, in Klammern Israel, dass sie ebenfalls heilig sein sollen. Das ist der Weg des Gesetzes. Der Weg des Heils nach dem Evangelium ist der Weg des Schenkens und der Gnade. Wo Christus das Gesetz vollkommen erfüllt hat, schenkt Christus uns seine Gerechtigkeit. Schon in der Taufe und immer wieder neu in jedem Gottesdienst, in der Vergebung im Abendmahl. Gott sagt dir seine Gnade zu. Du darfst in Gottes Gegenwart leben, in ewiger Gerechtigkeit, Leben und Seligkeit, wie es im Katechismus heißt. Du bist als sein Kind angenommen, ohne Leistung, ohne Vorbedingung, allein aus Gnaden. Und das glauben wir fest. Dieser Glaube, der uns ja auch im Heiligen Geist geschenkt worden ist, lässt uns in Gottes Heil leben für Zeit und Ewigkeit. Also mit diesen beiden Dingen haben wir Christen ständig zu ringen. Wer das Heil in Christus erkannt hat, der kann doch nicht anders als Halleluja singen und Gott zu dienen, indem er freudig seinen Nächsten dient. Aber wo wir doch leicht wieder in Gesetzesdenken zurückfallen und somit wieder wie alt Israel werden, dazu möchte ich drei Beispiele nennen. Nochmal also, wir Christen können wieder leicht in das gesetzliche Denken verfallen und die Gnade verwerfen. Dazu drei Beispiele. Erstes Beispiel. Jemand sagt, also von der Frau Schmidt sagt, ach lieber Herr Pastor, ich würde ja gern zur Kirche kommen, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich habe keine Zeit. Wo steckt der Wurm da drin? Ich würde ja gern zur Kirche kommen, aber ich schaffe es nicht, ich habe keine Zeit. Es kann sein, dass Frau Schmidt denkt, also es gibt so viel zu tun und wenn ich was tue, dann kann ich was erreichen. Dann kann das Leben weitergehen. Also ich muss Einkäufe machen, ich muss Wäsche waschen und ich muss aufräumen, für die Arbeit noch was vorbereiten, dass es schon am Montag vorgelegt werden kann und so weiter. Und somit legt Frau Schmidt die verschiedenen Verpflichtungen auf die Waagschale. Wo kriege ich das meiste? Entweder tue ich noch etwas zu Hause und kriege damit noch irgendwas geschafft, Alltagsaufgaben zu schaffen, das Leben geht weiter. Oder ich gehe zur Kirche, was kriege ich denn da? Vielleicht sehe ich noch ein paar Freunde, ich singe ein paar nette Gesänge, trinke noch eine Tasse Tee. Aber das bringt mich nicht weiter. Und somit will Frau Schmidt dann das, was sie denkt, mehr bringt. Nämlich die eigene Leistung. Frau Schmidt hat nicht begriffen, dass Gott sie mit allen himmlischen Segen begnadigen will. Dass sie das Leben geschenkt bekommt. Dass sie Kraft und Segen, Heil und Seligkeit doch gerade im Gottesdienst bekommt. Und wo sogar auch die Glaubensgemeinschaft mithelfen kann in den Alltagsaufgaben. Immerhin, das ist das gesetzliche Denken, dass ich im Leben selber mein Heil machen kann. Und das Geschenk Gottes, das hat Frau Schmidt so allerdings in ihrem Eifer so nebenbei vergessen. Zweite Beispiel. Herr Müller sagt, also Herr Pastor, also ich gehe zwar nicht zur Kirche, aber ich lese doch zu Hause meine Bibel, ich bete regelmäßig. Das müssen Sie doch anerkennen. Es ist interessant, dass Menschen mir das gerne vorhalten. Obwohl ich der Wurm in diesen Gedanken, also ich lese doch zu Hause meine Bibel und bete regelmäßig, dann weiß das doch. Und das klingt zunächst fromm und lobenswürdig, ne? Immerhin, hier liest ja jemand die Bibel. Aber dahinter steckt das Denken, wenn ich meine Bibel lese und bete, dann muss Gott mich doch auch loben. Und dann kann ich mit Gottes Segen rechnen. Herr Müller denkt, wenn ich meinen Teil getan habe, dann sollte Gott doch auch seinen Teil dazu tun, nicht wahr? Nein, das ist nicht wahr. Gott schenkt seinen Segen nicht, weil ich so toll bin oder immerhin meinen Teil gebracht habe. Sonst wäre es ja kein Geschenk, sondern Belohnung. Gott schenkt seine Gnade nicht, weil ich ein guter Mensch bin, weil ich zur Kirche komme oder bete. Sondern Gott sagt mir seine Liebe zu, einfach weil er mich liebt. Und mir etwas schenken will. Gnade ist doch Gnade und Gnade allein. Unverdient. Natürlich bekomme ich gerade im Gottesdienst das Heil. Wo denn sonst? Aber ich werde beschenkt. Nicht, weil ich in meinem Gottesdienstbesuch ein gutes Werk wäre, meinerseits. Und nun muss Gott doch auch seinen Teil bringen. Nein, Gnade ist Gnade. Und ein drittes Beispiel. Ein drittes Beispiel, was ich oft bei älteren Menschen höre, zwar verstehe, zum Beispiel eine kränkliche Dame klagt, es geht finanziell nicht so gut, hab viele Schmerzen und dann noch dazu, das Personal ist unfreundlich, ich bin alleine. Aber sicherlich muss ich das ertragen, weil ich früher so wenig Zeit für Gott hatte. Sie verstehen, Herr Pastor, ich ging durch eine schlechte Ehescheidung, ich musste meine Kinder selbst erziehen, ich habe vieles versäumt. Wo steckt der Wurm drin, in diesem Denken? Dahinter steckt genau dieses Denken, wenn ich in der Vergangenheit alles richtig gemacht hätte, dann würde mich Gott auch im Alter segnen. Aber weil ich so viel falsch gemacht habe, darum straft mich Gott. Da holt man tief Luft. Natürlich, es kann sein, dass bestimmte Sünden auch bestimmtes Leid mit sich bringen. Aber der Segen Gottes ist doch nicht von dem abhängig, von dem, was ich geleistet oder versäumt habe. Hören wir in diesen drei Beispielen doch genau das, was Paulus von dem Alt Israel sagte. Sie haben das Heil nicht gefunden. Warum? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben suchte, sondern als komme sie aus den eigenen Werken. Und mit Glaube meint Paulus genau eben, was die Bibel sagt. Wir glauben das, dass Jesus Christus gekommen ist, um Sünder selig zu machen, aus Gnaden allein. Es ist manchmal so schwer, sich einfach beschenken zu lassen. Wir wollen einen guten Eindruck bei Gott machen. Aber er ist nicht beeindruckt von unseren guten Taten. Nein, dieses Denken ist nicht nur gesetzlich, sondern führt zu allerlei Konflikten. Wann habe ich denn genug Bibel gelesen, genug gebetet, genug gute Werke getan, damit mich Gott auch segnet? Antwort: Niemals. Niemals. Darum lass es doch. Lass es doch. Lass dich einfach fallen in die ausgestreckten Liebesarme Gottes. Er hat dich schon in der Taufe angenommen, wie du bist. Als Sünder, als schreiendes, hilfloses Kind. Er sagt dir sein Heil immer wieder neu zu. Heute auch neu. So wie du das gute Wort der Gnade hörst und wieder gleich auch durch das heilige Abendmahl empfängst. Es fordert nichts mehr von dir, sondern es will dich beschenken. Gnade über Gnade. Mein letzter Gedanke, um wieder auf Israel zurückzukommen. Darum, weil es Gnade ist. Darum ist da auch Hoffnung für alt Israel und für alle Juden und für alle Heiden und auch für dich und mich. Was das Heil betrifft, ist Christus das Gesetzesende. Es gilt die Gnade. Und darauf antwortet die ganze Gemeinde: Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, als alle Gesetze, der Friede Gottes bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.